Themenfonds können eine gute Option für den Anleger sein und auch eine gute Beimischung, ja, für Portfolio. Die Herausforderung ist immer, dass ich auch ein hohes Maß an Bewertungsdisziplin brauche. Eine gute Idee, eine gute Technologie heißt nicht, dass wir automatisch eine gute Aktie für die nächsten Jahre haben.
Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast. Mit Julia Kistner.
Und mit Benjamin Gärtner, Chefanalyst der deutschen Fondsgesellschaft Union Investment. Trotz der schwierigen makroökonomischen und auch geopolitischen Rahmenbedingungen sieht er für manche Branchen und Unternehmen auch 2023 noch viel Gewinnpotenzial. So viel kann ich spoilern. Auf welche Art von Aktien er da setzt, verrät Benjamin Gärtner, der Geldmeisterin, ganz am Ende der Podcast-Folge. Wenn ich jetzt den Union Investment Ausblick mir anschaue, hohe Inflation, schwaches Wachstum und straffe Geldpolitik, das schaut ja nicht so gut aus und trotzdem ist der DAX im letzten Monat um 10% gestiegen und S&P 500 immerhin noch um 3,2%. War das jetzt eine Endrallye, die wir gesehen haben, oder war das nur, dass die Leerverkäufer sich eingedeckt haben, um ihre Positionen zu erfüllen?
Ja, vielen Dank für die Einstiegsfrage. Ich glaube, man muss das gesamte Jahr betrachten, 2022, um auch zu verstehen, warum wir in den letzten Wochen ein bisschen bessere Performance hatten. Wir haben durch den Krieg Russland-Ukraine und durch die explodierenden Energiepreise große Sorgen gehabt, ja, dass hier die Wirtschaft großen Schaden nehmen wird und dass vor allen Dingen die Gewinne bei den Unternehmen sehr großen Schaden nehmen werden. Und diese sehr, sehr pessimistischen Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet. Also wir haben deutlich stabilere Entwicklung bei den Unternehmensgewinnen und das Inflationsthema scheint jetzt auch da den Höhepunkt überschritten zu haben, zumindest in den USA, so dass die amerikanische Notenbank jetzt auch etwas vorsichtiger auch planen kann mit weiteren Zinsschritten. Also ich habe mehr Ruhe bei den Zinsen. Mhm. Das hat uns wehgetan über die Bewertungen. Mhm. Und das zweite Thema, die Unternehmensgewinne sind viel, viel stabiler jetzt im Jahresverlauf, als wir das vielleicht noch im Frühjahr, Sommer auch befürchtet haben.
Also Sie sagen, bei den Zinsen gibt es eine Beruhigung. Wie schaut es denn eigentlich bei der Inflation aus? Weil da haben Sie ja so die These, dass eine Inflation bis zu 5% tut den Aktien nicht weh, dann tut es den Aktienmärkten schon weh. Sehen wir nicht eine Inflation über 5% 2023?
Genau, die Inflation ist immer dann ein Problem, wenn die Notenbanken halt gegensteuern müssen. Und das war auch eine große Herausforderung diesem Jahr. Diese auch kontinuierlich hohe Inflation hat dazu geführt, dass die Notenbanken ihre Geldpolitik verschärft haben. Inflation kommt jetzt in der Kernrate und auch in der Headline-Rate runter. Und wir sehen, dass die Inflation ihren Höhepunkt überschritten hat. Und ob die jetzt im nächsten Jahr, also wir haben immer noch eine Inflationserwartung für die USA bei 4% im nächsten Jahr. Ob es jetzt bei 4,5% rauskommt, das ist gar nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, ob die Zentralbanken mit den rückläufigen Inflationsraten auch die Zinssteigerung dann zum Ende bringen. Ja. Die Inflation ist immer dann ein Problem, wenn die Zentralbanken deutlich die Zinsen steigern. Und wir sehen, dass das zum Ende kommt. Ja, immer noch hohe Inflation in der Eurozone, sogar bei 6%. Ja. USA aber schon runter auf 4%. Und die Zentralbanken werden aber nicht in dem Maße die Zinszügel enger ziehen, wie wir das in den letzten Monaten gesehen haben.
Das heißt, rechnen Sie auch nicht damit, dass die EZB noch aufholen wird gegenüber den USA, weil eigentlich kann sie ja, man muss ja auch den Grund der Inflation sehen und mit Zinserhöhungen kann man natürlich nicht die Energiepreise in den Griff bekommen. Das heißt, da wird auch nichts mehr passieren?
Da gibt es jetzt eine große Debatte in der EZB. Also zunehmend zeigen sich hier zwei Lager. Einerseits auch der Holzmann aus Österreich und die Frau Schnabel hier aus Deutschland plädieren weiter für sehr, sehr rasche Straffung der Zinspolitik. Und dann gibt es aber andere Mitglieder, Gremiumsmitglieder in EZB, die eine vorsichtige Herangehensweise auch hier empfehlen. Und eins ist richtig, die EZB muss noch mehr machen als die amerikanische Notenbank. Die hat später angefangen, muss von daher auch länger die Zinsen anheben. Wir glauben aber, dass es jetzt nochmal 75 Basispunkte im Dezember geben wird. Wahrscheinlich auch nochmal 50 Basispunkte im ersten Quartal. Dass wir dann bei einem Einlagenzins so bei 2,75% sind. Und dann aber die Zinskampagne auch zum Ende kommt. Mhm. Ja, also etwas nachgelagert, auch von der Dynamik bei den Zinssteigerungen. Aber wir glauben, dass dann im ersten Quartal die Zinserhöhungen der EZB dann auch zum Ende kommen werden.
Das heißt also, die Makrofaktoren, Schlüsselfaktoren, die hellen sich auf. Wie schaut's denn mit den Mikroschlüsselfaktoren aus? Ja. Ich denke dann, die Gewinne, haben nicht die Unternehmen erst im nächsten ersten Quartal wirklich die Kosten zum Spüren? Also auch gerade Energiekosten, wirkt sich das nicht erst im ersten Quartal dann wirklich so richtig aus?
Viele Unternehmen haben jetzt das ganze Jahr über schon zu kämpfen gehabt mit höheren Kosten. Und da müssen wir immer unterscheiden, ob die Unternehmen dann selber in der Lage sind, quasi die höheren Kosten auch an die Kunden weiterzugeben, ja, ob man Preisdurchsetzungsmacht hat. Mhm. Und da gibt es Konzerne, die jetzt gezeigt haben, in allen Branchen, ja, im Tech-Bereich, ja, im Konsumgüterbereich, in der Industrie, dass sie sehr, sehr, sehr erfolgreich auch die höheren Kosten weitergegeben haben an die Kunden. Und das ist auch eine der wichtigsten Überraschungen in diesem Jahr 2022, dass viele, viele Unternehmen trotz höherer Kosten ja, ihre Gewinne gut beschützen können. Mhm. Also das Thema Preisdurchsetzungsmacht. Und vielfach ist es jetzt sogar so, dass die Kostenbelastungen auch den Höhepunkt schon überschritten haben. Mhm. Beispiel in der Konsumgüterbranche bei Pepsi. Die haben jetzt sehr, sehr lange höhere Verpackungskosten zu tragen gehabt, höhere Transportkosten zum Beispiel zu tragen gehabt, dann Logistikkosten. Und Pepsi sagt ganz deutlich, dass der Höhepunkt der Kosteninflation überschritten ist. Mhm. Und von daher, die Schlüsselfrage jetzt für die nächsten 12 Monate ist, inwieweit die Nachfrage auch verteidigt werden kann. Ne? Ob nicht die Kunden, ich sag mal doch, weniger Spaß haben an den Produkten im Konsumbereich oder ob in der Industrie hier die Nachfrage sich abschwächt. Ich glaube, das Kostenthema wird weniger eine Herausforderung sein. Die Schlüsselfrage ist, inwieweit die weiter gute Nachfrage auch im nächsten Jahr Bestand hat, ja, insbesondere im ersten Halbjahr nächsten Jahres. Und da sind wir auch in den Branchen durchaus auch optimistisch, ja, dass vielfach auch die Nachfrage auch auf stabilem Niveau verbleiben kann.
Sitzen die Firmen gerade in der Industrie nicht auch noch auf großen Aufträgen?
Also da gibt es im Prinzip auch sehr, sehr gute Nachrichten, dass wir durch eine Zeitenwende, wie wir das in der Politik nennen, aber wir auch hier am Kapitalmarkt, wir nennen das hier auch eine große Transformation, dass wir einen großen Investitionsbedarf haben, beispielhaft in Energiewende, ja, neue Energieinfrastruktur, und dass sich auch die Unternehmen vielfach produktiver auch aufstellen müssen für die nächsten Jahre, so dass wir eine neue Klasse von Unternehmen sehen, die, wie wir glauben, in den nächsten Jahren sehr, sehr stark profitieren, ja, von den Anforderungen an Infrastruktur und von den Anforderungen auch an Produktivität bei den Unternehmen. Und beispielhaft so ein Konzern wie eine ABB oder eine Siemens zeigen jetzt auch mit den aktuellen Daten eine weiterhin sehr, sehr gute Auftragslage. Also wenn es darum geht, in den Fabriken, ja, die Prozesse zu automatisieren in der Industrie, dann sind die Automatisierungstechnologien sehr, sehr stark gefragt. Wenn es darum geht, die Strominfrastruktur in USA, hier in Europa fit zu machen, ja, für die Energiewende, da gibt es sehr, sehr hohe Investitionen, die wir heute schon sehen in das Thema Elektrifizierung. Dann gibt es dann in USA mit den Infrastrukturpaketen durch die Demokraten auch sehr, sehr starke Investitionsanreize, ja, in erneuerbare Energietechnologien, ja, und in Investitionen in der Infrastruktur. Und da entstehen eine ganze Reihe von neuen Unternehmen, von neuen Konzernen, die hier in den nächsten Jahren sehr, sehr gute Geschäftsaussichten haben werden. Mhm. Also nur hier, um in Europa mal eine Siemens zu nennen, eine ABB zu nennen, in den USA eine Amazon Electric, eine Eaton. Das sind neue, aus unserer Sicht, das sind die neuen Anführer, ja, dieses Aktienmarktes für die nächsten Jahre, und weniger die alten Digitalisierungslieblinge, an die wir ja auch sehr, sehr zu schätzen gelernt haben, ne, wie die Amazon und so weiter. Also Research zahlt sich hier aus, und wir müssen hier genau differenzieren und auf die Frage, ob die Auftragslage gut bleibt in den Branchen, die ich gerade angesprochen hatte, erwarten wir anhaltend gute Auftragslage und auch weiter gutes Wachstum. Ganz wichtig.
Jetzt machen Sie es gerade dem Anleger nicht besonders leicht, weil jetzt ist natürlich schwierig. Man denkt immer, Sie sagen, auf der einen Seite entstehen neue Unternehmen. Das heißt aber nicht, dass man die alten Tanker außer Acht lassen sollte, weil das sind oft Spin-offs oder sind Unternehmen in den großen Unternehmen. Habe ich das richtig verstanden? Auf was muss man da achten?
Also ich denke, insgesamt bei uns gilt weiter die Regel, ja, dass die Gewinne auch die Aktienkurse treiben werden in den nächsten Jahren, ne, wenn die Gewinnlage gut ist, wenn die Aktien auch gut performen, gute Dividenden für den Anleger, gute Aktienrückkäufe, ne, alles, was uns Spaß macht als Anlegern. Und wir denken, dass die Gewinnaussichten in den nächsten Jahren für den Aktienmarkt insgesamt durchaus auch gut sind. Wir haben weiterhin gutes nominales Wachstum. Das ändert sich ein bisschen. Ne? Wir haben früher weniger Inflation gehabt. Wir werden ein bisschen mehr Inflation haben. Das heißt, dass wir höheres nominales Wachstum haben. Und das übersetzt sich in eine gute Gewinnlage insgesamt bei den Unternehmen. Das sehen wir jetzt auch. Ne? Wir haben hohe Inflation und weiterhin hohe Gewinne bei den Unternehmen. Aber da müssen wir unterscheiden. Ne? Wo ist die Gewinndynamik besonders stark? Mhm. Ne? Und da kommen dann viele, viele von diesen neuen Themen auch für uns in den Fokus, so dass wir in einem breiten Mix, ja, von Unternehmen, von Aktien hier die Schwerpunkte setzen wollen. Das heißt nicht, dass ich die alten Gewinner alle aufgeben soll, aber schwerpunktmäßig wird es neue Gewinner geben nach vorne.
Und diese neuen Gewinner müssen aber keine neuen börsennotierten Unternehmen sein, sondern nur Teile, auch zum Teil von bekannten Unternehmen, oder?
Das sind alles zum Teil Unternehmen mit einer sehr, sehr langen Historie, in den USA, in Europa, auch in Asien. Und von daher, das sind, wie gesagt, gut bekannte Unternehmen, die vielleicht in den letzten Jahren nicht so im Mittelpunkt des Interesses der Anleger standen, aber heute durchaus eine stärkere Berücksichtigung finden sollten. Beispielhaft auch, wenn Sie hier in Europa an die großen Versorgerkonzerne denken, RWE, ein deutscher Versorger, die haben in der Vergangenheit Strom produziert, sehr, sehr stark auch mit Kohle als Grundstoff. Und das geben die auf, und die haben sehr stark investiert in Stromprojekte mit erneuerbaren Energien. Mhm. Ja, und diese Projekte werden in den nächsten Jahren weiter sehr, sehr stark wachsen. Mhm. Sodass eine RWE zum Beispiel für den europäischen Anleger eine neue Wachstumsaktie ist. RWE war nie ein Wachstumsunternehmen und wird jetzt quasi über den Ausbau der Projekte bei den erneuerbaren Energien in der Stromproduktion in den nächsten Jahren sehr stabil wachsen.
Haben Sie da keine Besorgnis, wenn Sie jetzt an die Sondergewinnbesteuerung denken, dass vielleicht gerade solche Unternehmen Fokus von Besteuerungen sind, wenn die Kassen doch immer leerer sind der Staaten?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, und deshalb mögen wir auch den amerikanischen Aktienmarkt weiterhin sehr. Wir glauben, dass die amerikanischen Unternehmen hier besser geschützt sind vor diesen Entwicklungen. Eine RWE gibt es auch in USA. An der Börse gelistet ist die NextEra Energy. Die kommen sehr stark aus der nuklearen Stromerzeugung und sind jetzt der größte Stromproduzent mit erneuerbaren Energien, mit auch spannendem Wachstumsprofil in den nächsten Jahren. Und in den USA haben wir weniger Sorge vor Eingriffen in die Unternehmensführung. Und von daher, ja, wir mögen auch die europäischen Aktien, die hier auch von profitieren werden. aber haben das natürlich auch im Hinterkopf, dass staatliche Eingriffe hier die gute Entwicklung in den nächsten Jahren auch verbessern könnten.
Sie haben drei Kriterien, glaube ich, herausgehoben, die eine gute Aktie haben sollte für die nächsten Jahre. Also Preismacht ist klar, ja. Megatrend und geringe Energiesensibilität. Kann man das auch in Sektoren auch schlüsseln oder welche Aktien oder welche Bereiche tun das besonders erfüllen?
Es ist nicht so leicht wie in der Vergangenheit, wo wir gesagt haben, Technologie und dann kauft man nur noch Technologieaktien. Es finden sich in vielen Branchen, finden sich die, ich sag mal, die Gewinner der Zeitenwende oder der großen Transformation, die wir sagen. Die gibt's auch im Technologiebereich zum Beispiel. Wenn wir an die Halbleiterbranche denken, hier in Europa wäre das eine Infineon oder eine ST Microelectronics, die auch in den nächsten Jahren sehr stark davon profitieren werden, dass wir immer mehr auch Elektronik einsetzen müssen in allen Aspekten unseres täglichen Lebens und auch gerade bei den erneuerbaren Energien wir einen sehr hohen Anteil haben von Elektronik im Einsatz in der Stromproduktion. Oder aber zum Beispiel die Rohstoffproduzenten, die hier zum Beispiel Kupfer produzieren. Wir haben in den nächsten Jahren eine ganz andere Intensität von Industriemetallen in unserer Ökonomie mit den erneuerbaren Energien. Also da gibt es quasi auch Chancen über die Branchen hinweg. Deshalb ist es auch gar nicht so zielführend, jetzt eine einzige Branche hier herauszunehmen, sondern da finden sich quasi in verschiedenen Branchen finden sich wichtige Aspekte, die hier von diesen neuen Megatrends dann profitieren werden. Also da gibt es dann im Technologiebereich, im Rohstoffbereich, im Industriebereich, auch im Chemiebereich, wenn Sie an eine Linde denken oder eine Air Liquide, die mit Industriegasen in den letzten Jahren sehr erfolgreich waren, die sehr stark von Projekten mit grünem Wasserstoff profitieren werden in den nächsten Jahren. Also das soll zeigen, dass wir in verschiedensten Branchen hier auch Gewinner auch antizipieren im Zusammenhang mit dieser großen Transformation.
Aber das ist vielleicht auch gerade für junge Anleger interessant. Man sollte praktisch bei ganz spezifischen Themenfonds eher vorsichtig sein. Erstens, weil man sich ein Klumpenrisiko holt und zweitens, weil Sie sagen, findet es oft in Branchen statt, an die man gar nicht in dem Zusammenhang denkt bei Green Technology.
Ja, genau. Vor allen Dingen Themenfonds sind können eine gute Option für den Anleger sein und auch eine gute Beimischung fürs Portfolio. Die Herausforderung ist immer, dass ich auch ein hohes Maß an Bewertungsdisziplin brauche. Mhm. Eine gute Idee, eine gute Technologie heißt nicht, dass wir automatisch eine gute Aktie für die nächsten Jahre haben. Und das haben wir jetzt auch die letzten 12 Monate auch teilweise schmerzhaft erfahren müssen. Hohe Bewertungen sind oft quasi eine Herausforderung, wenn es darum geht, gute Renditen für den Anleger zu erzielen. Mhm. Und gerade mit steigenden Zinsen haben sich hohe Bewertungen oft als großes Problem herausgestellt. Mhm. Also von daher, Bewertungsdisziplin ist wichtig, nicht nur den guten Ideen im Hinterherjagen und den guten Geschäftsmodellen, sondern wir müssen auch sehr penibel darauf achten, dass wir hier keine zu hohen Bewertungen bezahlen, weil das steht uns immer letztendlich dem Anlegererfolg im Weg in den nächsten Jahren.
Das ist aber interessant, weil ich kann mich erinnern, 2021, da hieß es quasi von vielen Seiten, das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist passé, das zählt gar nicht mehr. Sie werden das wahrscheinlich auch nicht als einzige Kennzahl nehmen, aber worauf hängen Sie auf, ob ein Unternehmen gut oder zu teuer bewertet ist?
KGV ist immer ein Indiz, wenn ein Unternehmen profitabel ist, dann kann man auch ein KGV ausrechnen. Es können aber auch andere Bewertungskriterien sein, also wie viel Cashflow ein Unternehmen generiert, das Verhältnis zwischen Cashflow und dem gesamten Unternehmenswert. Und da müssen wir diszipliniert sein. Und man lässt sich immer, gerade in sehr, sehr guten Phasen an der Börse, lässt man sich immer auch leicht davontragen, und man stellt diese wichtigen Themen stärker in den Hintergrund. Aber wichtiger Appell an die Anleger, Bewertungsdisziplin ist Schlüssel, Erfolgsfaktor für die Aktienanlage und dürfen wir auch nicht in guten Zeiten aus dem Blick verlieren. Und deshalb, das ist die wichtigste Botschaft für den Anleger.
Musik wenn wir bei Disziplin bleiben, wann ist es denn für Sie wieder der richtige Zeitpunkt einzusteigen? Wobei ich es natürlich auch mit Buffett halte, dass Timing für den Privatanleger schwer funktioniert. Aber kann man sagen, wenn man jetzt die Börsen gehen 6 bis 9 Monate dem Geschehen voraus und Sie sagen, die Schlüsselfaktoren werden sich im Laufe des Jahres aufhellen, wäre es dann nicht auch sinnvoll, jetzt mit der Börse zu gehen und jetzt damit zu beginnen?
Ja, also wir appellieren immer, haben auch über den Sommer appelliert, dass auch in Krisen und auch im schwierigen Börsenumfeld die Anleger konstruktiv bleiben müssen. Wichtig ist ja, die großen Konzerne mit guter Qualität, das ist Substanz, ja, wir reden hier von Substanzwerten. Und ein rückläufiger Aktienmarkt ist dann immer eine Gelegenheit, hier die starken Unternehmen letztendlich auch ins Visier zu nehmen. Und ja, mit dem Setup, ne, dass die Notenbanken mit ihrer Kampagne zum Ende kommen, dass das wirtschaftliche Wachstum immer noch positiv bleiben wird, das nominale wirtschaftliche Wachstum, ne, ganz, ganz wichtig, das nominale Wachstum ist wichtiger für die Unternehmensgewinne als das reale Wachstum und dass wir auch viel Investitionsbedarf haben. Corona hat das gezeigt. Wir müssen investieren in Digitalisierung, in Gesundheitssysteme, in Bildung, ja, Energiewende. Jetzt die Krise um die Energiethemen hat das nochmal verstärkt. Und wir werden auch einen Investitionsschub kriegen. Und da muss man ganz konsequent auch die Chancen im Blick behalten. Also das geht gar nicht. Machen Sie nicht alles an einem Tag. Ne? Machen Sie einen Investitionsplan. Lassen Sie sich auch mal 9, 10, 11, 12 Monate Zeit. Angenommen, Sie wollen 10.000 Euro investieren. Das kann man auch mal strecken über 10 Monate. Mhm. Das muss man nicht alles an einem Tag machen. Aber Sie müssen an die Profitpools müssen ran. Ne? Das ist das Entscheidende. Ne? Die Gewinne treiben die Börse. Sieht nicht jeden Tag so aus, aber über die lange Sicht sind es immer die Gewinne. Und da haben wir viele spannende Themen, wo wir in den nächsten Jahren auch eine gute Gewinnentwicklung erwarten. Und deshalb müssen wir da an diese Profitpools ran.
Jetzt sind Sie sicher eher der Aktienmensch, aber es wird jetzt überall ganz laut rausgeblasen. Jetzt ist wieder Zeit für Anleihen. Wenn Sie jetzt, nehmen wir mal an, wir haben als Beispiel eine BASF, die gibt 4%, glaube ich, 4% jetzt ungefähr Rendite, und aber die Dividenden liegen da drüber. Ist es dann nicht immer sinnvoller, dass man in die Aktie investiert statt in die Anleihe? Oder ist es kein Indikator, wie hoch eigentlich im Vergleich die Dividende ist?
Ist ein wichtiger Indikator. Und Zinsen sind immer eine Konkurrenz gewesen, auch für den Aktienmarkt, einfach indem ich die Unternehmensbewertung sehr stark davon abhängt. Wenn Sie so einen Zahlungsstrom haben für 20, 30 Jahre und Sie haben einen sehr hohen Zins, ja, und diskutieren das auf heute runter, dann bleibt weniger übrig mit dem höheren Zins. Also der Zins hat auf die Bewertung den Einfluss, aber auch natürlich im direkten Vergleich, welche Erträge kann ich generieren. Ich habe jetzt mal eine Folie eingeblendet, die wir auch gerne benutzt haben. Wir sehen hier die Rendite in grün für die Unternehmensanleihen, die guten Unternehmensanleihen. Investment Grade, wie die Experten sagen, bei uns auf der Fixed Income Seite, 4% für die guten Unternehmensanleihen. Das ist eine gute Alternative für den Anleger. Und dann im Blau finden Sie denn die Gewinnrendite für europäische Aktien. Ja. Also was quasi am Ende des Jahres unten als Gewinn rausfällt bei den Unternehmen. Und da sind wir bis auf 9%, fast 10% hochgelaufen. KGV von 10 heißt 10% Gewinnrendite. Kann sein, dass das Unternehmen eine Dividende ausschüttet mit dem Gewinn. Ja. Kann sein, dass das Unternehmen was in die Rücklagen steckt oder auch in ein Unternehmen übernimmt. Ja. Aber die Gewinnrendite ist der richtige Vergleich zu der Bondrendite. Und da sehen Sie in Gelb, dass der Abstand die letzten Jahre sehr, sehr stabil geblieben ist. Mhm. Ja, und das ist letztendlich das Entscheidende auch für den Anleger, ne, für den langfristigen Anleger.
Ja, okay. Ja,
also Sie haben mehr Risiko auf die kurze Sicht mit Aktien. Deshalb kann das sinnvoll sein, für den Anleger auch Unternehmensanleihen zu kaufen. Aber die Risiken über 4, 5, 6 Jahre reduzieren sich für den Aktienanleger, und da will ich dann aber die höheren Renditen haben. Mhm. Also auf die lange Sicht muss ich weiter die Aktie ins Portfolio mit beimischen. Ja, aber machen Sie keinen Mist, seien Sie bewertungsdiszipliniert, kaufen Sie nicht nur die guten Geschichten, ne? Das ist jetzt die wichtige Botschaft. Mhm. Ja, und der europäische Aktienmarkt mit dem KGV kann das jetzt, sehen das jetzt hier, jetzt gucken wir mal die größten europäischen Aktien haben jetzt einen KGV, das sehen Sie hier in grün, ja, diese KGV-Entwicklung. Wir waren bei 18, wir sind jetzt bei 11,7. Also wenn ich jetzt 100 geteilt durch 11,7, dann habe ich immer noch eine Ertragsrendite von 8,5%.
Okay, und das kriege ich natürlich mit der Anleihe nicht.
Das kriege ich nicht. Ich habe weniger Risiko, weniger Volatilität. Deshalb macht das schon Sinn, auch Anleihen zu haben. Wenn ich eher kurzfristig investiert sein möchte, aber wenn ich einen Investitionsplan mache und auf 5, 6 Jahre Geld anlegen möchte, muss ich mir jetzt quasi diese KGVs einsammeln, diese hohen Ertragsrenditen.
Und dann nochmal, weil Sie auf der anderen Seite eben gesagt haben, in manchen, gerade bei Energieversorgern, haben Sie auch ein bisschen die Bedenken mit der Besteuerung von zusätzlichen Gewinnen. Sehen Sie trotzdem den US-Aktienmarkt nur deshalb für günstiger oder inwieweit rechnen Sie eigentlich auch die Währung hinein? Weil jetzt hat man sich natürlich freuen können über den hohen Dollar, aber das wird man ja nicht lange sehen als Anleger, nehme ich mal an. Muss nicht auch berücksichtigen, wenn man sich für A oder B entscheidet?
Ganz wichtig, wenn Sie davon ausgehen, dass auch die Währungen weiter sehr stark schwanken, dann macht das natürlich einen großen Unterschied. Trotzdem appellieren wir auch weiter in den USA Geld zu investieren. Erstens erwarten wir nicht, dass der Dollar nennenswert schwach gehen wird die nächsten Jahre. Wir haben in den USA eine starke Wirtschaftsdynamik auch. Wir haben die Investitionspläne der Demokraten, die erfolgreich durch den Kongress auch verabschiedet wurden. Wir haben das Infrastrukturpaket, wir haben den sogenannten Chips und Sciences Act, da wird in die Halbleiterwirtschaft wird investiert. Wir haben jetzt den Inflation Reduction Act, das ist eigentlich ein Klimapaket. Wir werden also starkes Wachstum haben in Teilen der Ökonomie. Wir haben Energieunabhängigkeit. Amerika produziert genauso viel Energie, wie es konsumiert. Und wir haben auch einen sehr, sehr großen Heimatmarkt. Man ist weniger angewiesen auf China zum Beispiel oder andere ausländische Märkte. Also von daher denken wir, dass der Dollar gut unterstützt sein wird. Mhm. Und deshalb bitte auch unbedingt US-Themen berücksichtigen. Nicht nur jetzt die Technologie, wie in den letzten Jahren, sondern auch diese neue Klasse von Anlegern. Und ich kann Ihnen das mal zeigen. Wir haben hier intern eine Strategiegruppe, die immer Themenbasket zusammenstellt. Ja. Und hier gibt es im Prinzip einen sogenannten Energy Transition Basket, wo wir, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, wo hier eine ganze Reihe von spannenden Unternehmen mit drin sind, die von diesen Anforderungen an mehr Investitionen, an Infrastruktur, Energiewende und so weiter profitieren. Hier haben wir, wie ich sagte, die Linde ist mit dabei, da ist eine Amazon, Eden, da sind Rohstoffkonzerne wie eine Anglo American, da ist ein Windkrafthersteller dabei. Also dieses Segment weiter bitte im Blick behalten. Das sind die neuen Gewinner für die nächsten Jahre am Aktienmarkt und da finden sich viele Unternehmen auch in den USA. Deshalb USA muss auch weiterhin im Visier der Anleger bleiben. Mhm. Und hier sind viele internationale Konzerne und wir erwarten, dass sich die gute Entwicklung, die wir sehen, kann ich Ihnen hier zeigen. Ja, das ist dieser Basket in Euro und läuft jetzt seit stabil schon besser als MSCI Welt, also dieser breite europäische Aktienindex. Und wir gehen davon aus, dass sich das auch fortsetzen wird, diese positive Entwicklung. Und da finden Sie Unternehmen in den USA und in Europa. Also das ist der Schlüssel. Sie müssen quasi vom Unternehmen kommen und nicht von der Region in der Auswahl.
Ni hao. Das heißt, da sind dann auch chinesische Werte dabei oder gibt es Regionen, wo man vorsichtig ist, auch aus geopolitischen Gründen?
Also da spricht nichts dagegen, dass auch China dabei ist. In China sind wir ein bisschen vorsichtiger, auch generell, weil wir glauben, dass die chinesische Wirtschaft zu stark politisiert wurde in den letzten Jahren Und das ist eigentlich kein gutes Umfeld für den Anleger, über lange Zeiträume gute Renditen zu verdienen. Da kann man jetzt spekulieren, jetzt nach dem Wochenende, ob das Corona-Thema, ob die Chinesen einlenken müssen und die Wirtschaft stärker öffnen müssen oder ob es auf der anderen Seite stärkere Proteste gibt und möglicherweise die Partei stärker unter Druck gerät. Also die Szenarien, beide Szenarien sind jetzt wahrscheinlicher geworden. Aber auf ganz lange Sicht für den Anleger wollen wir lieber in Europa und in den USA bleiben.
Mhm. Heißt es auch jetzt, weil Sie jetzt die Emerging Markets generell ausgeklammert haben, gibt es jetzt so viele Chancen in den USA und Europa nach den Kursrückgängen, dass man sich jetzt nicht unbedingt in den Emerging Markets umschauen muss?
Ja, würde ich absolut dafür plädieren. Auf der anderen Seite wird es auch in den Schwellenländern auch interessante Situationen geben. Zum Beispiel werden Regionen wie Mexiko davon profitieren, dass amerikanische Konzerne weniger in China investieren. Es werden auch Regionen in Asien profitieren. Singapur profitiert davon, dass Hongkong nicht mehr im Mittelpunkt der internationalen Finanzbranche steht. Die Leute wollen nicht mehr in Hongkong wohnen. Singapur profitiert davon als neue Schlüsselmetropole in der asiatischen Finanzbranche. Also da gibt es schon auch in den Schwellenländern gibt es auch immer wieder Chancen. Und wie gesagt, gerade Mexiko, Indien, wir sind langfristig sehr, sehr positiv für Indien. Die einzige sehr große Ökonomie, die noch über 7% Wachstum hat für die nächsten Jahre, mit einer sehr stark wachsenden Bevölkerung weiter. Auch viel Schwerpunkt bei den erneuerbaren Energien, im Energiemix, auch vielen Investitionen. Also es ist immer sehr punktuell. Und deshalb vermeiden wir das generell zu sagen, Schwellenländer gut oder schlecht. Da muss man halt quasi die Motorhaube aufmachen und genauer reinschauen.
Ich will nur zu Indien nochmal fragen. Wir kennen ja alle noch das BRIC-System. Und ja, da haben eben, Indien ist da doch weit zurückgefallen gegenüber China. Warum glaubt man, dass jetzt der Aufholprozess funktionieren kann? Hat sich seitdem was geändert?
Stabile politische Verhältnisse, die Modi-Regierung. Wir erwarten auch, dass die bestätigt wird und auch durchaus auch eine wirtschaftsfreundlichere Politik mit Investitionsanreizen, gerade bei so einem Thema wie erneuerbaren Energien. Und ich sag mal, wird es weiter eine Herausforderung geben, ja, den Wohlstand in der Breite im Prinzip zu steigern in Indien. Weil wir denken, dass Indien hier von profitiert als attraktiver Investitionsstandort. Beispielsweise Apple hat jetzt auch aufgezeigt, dass ein Teil der iPhone-Produktion mittlerweile in Indien auch umgesetzt wird. Und das ist ein Fingerzeig. China war die Destination der ersten Wahl für die internationalen Konzerne in den letzten Jahren. Und da gibt es am Rande schon auch ganz klar Signale, dass Indien hier stärker im Mittelpunkt des Interesses gerät bei den großen internationalen Konzernen. Okay. Also ja, und da, wie gesagt,
besser die Ausgangssituation, ja, vor 20, genau, 22 genau. Jahren oder so.
Auch eine sehr gute Gewinnentwicklung in den letzten Jahren. Also die indischen Aktien haben sehr profitiert von einer guten Gewinnentwicklung bei den Unternehmen. Die Banken sind im guten Zustand. Also durchaus Indien sehr geschätzt für die nächsten Jahre von uns.
Dann knüpfe ich doch da an auf unser Abschlussduell. Und zwar, ich habe immer zwei Dinge genannt und es ist natürlich sehr vereinfacht, aber wo sind die größeren Ertragschancen 2023 und in Folge? Sagen wir mal eher, sagen wir mal lieber 18 Monate, weil 12 Monate ist ein bisschen schwierig.
Ja.
Indien, China.
Indien.
Cash oder Aktien?
Aktien.
Aktien oder Anleihen?
18 Monate Aktien.
Aktienmarkt Europa oder USA?
Das ist schwierig, ja, das ist ganz schwierig. Die USA hat das Problem, dass die großen Tech-Konzerne immer noch schwergewichtig den Index vertreten. Also wenn ich Europa gegen Dow Jones machen würde, würde ich sagen Dow Jones. Ja. Wenn ich Europa gegen S&P 500 mache, sage ich Europa. Also Sie wissen, worauf ich hinaus möchte.
Ja, gute Antwort. Konsumgüter oder Zyklika?
Zykliker.
Pharma oder Banken?
Banken.
Was ist bei den Pharma-Werten das Problem? Die Finanzierung oder?
Nö, alles gut. Die Banken sind auch sehr gut positioniert in den USA, kapitalstark, profitieren von den Zinseinkommen. Wir glauben, dass der Kreditzyklus auch moderat bleiben würde. Also dass die Schäden in den Bilanzen werden überschaubar bleiben. Und Pharma hat sehr gut performt die letzten Monate, weil es ein defensiver Sektor ist, weniger zyklisch. Ich denke, dass die nächsten 18 Monate die Banken bessere Performance haben werden.
Tech-Aktien oder klassische Value-Aktien?
Value, ja, also wir hören das ja schon raus, ne? Banken, Zykliker, Rohstoffe, Infrastruktur, Chemie, ja, vereinzelt, das Value-Aktien, ja.
Rohstoffaktien oder Direktinvestments in Rohstoffe?
Ich glaube an die Rohstoffaktien, weil die halt laufende Erträge generieren. Also das kriegt ja jedes Jahr eine Dividende. Und bei Rohstoffe, die spucken halt keine Erträge aus. Deshalb glaube ich an die Rohstoffaktien.
Produzent fossiler oder nachhaltiger Energien? Und da meine ich jetzt wirklich noch diese Transformationszeit, nicht langfristig?
Nachhaltige Energie. Ich glaube, die nächsten 18 Monate werden die Versorger mit die RWEs, die Nexteras und so weiter gute Performance haben. Und ich glaube, die Substitution von fossilen Brennstoffen, die schreitet voran und kann mir gut vorstellen, dass doch die Ölnachfrage irgendwann stagniert auf hohem Niveau weltweit. Aber das ist sicherlich mit die schwierigste Frage.
Dollar oder Euro?
Dollar.
Gut, dann sage ich herzlichen Dank, Herr Gärtner, das war urspannend.
Vielen Dank für Ihre guten Fragen und bis bald.
Bis bald. Über aktuelle Börsenaufreger und Ereignisse berichtet Werktag für Werktag übrigens die kleine Podcast-Schwester der Geldmeisterin, die Börsenminute. Überall, wo es Podcasts gibt, auf YouTube, Facebook, LinkedIn, Xing und auch auf www.geldmeisterin.com. Eine erfolgreiche Anlagewoche wünscht euch die Geldmeisterin und Julia Kistner. Und am Schluss noch der Disclaimer. An dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis, dass die Inhalte dieses Podcasts, der Videos und der Webseite geldmeisterin.com ausschließlich der allgemeinen Information dienen und die ganz persönliche Meinung der Geldmeisterin und von Julia sind. Es handelt sich keinesfalls um Investmentempfehlungen, Rechts- oder Anlageberatungen. Das Gesagte, Geschriebene und Dargestellte kann und soll auch nicht das persönliche Gespräch mit deiner Finanzberaterin ersetzen. Auch sind weder die Geldmeisterin noch Julia Kistner informiert darüber, wie es mit deiner Vermögenssituation ausschaut, deinen Bedürfnissen, familiären Umständen, deinem Finanzwissen, die Risikoneigung oder deinen Anlagehorizont. Anlegen erfolgt daher auf eigene Gefahr. Die Geldmeisterin und Julia Kistner haften nicht für Anlageentscheidungen, die aufgrund ihrer Medienbeiträge getroffen werden. Kurzum, für die Geldmeisterin und Julia Kistner war es immer ein Vergnügen, dich bei deinem Vermögensaufbau zu inspirieren. Auf deinen eigenen, persönlich richtigen Geldesel musst du schon selbst setzen. Viel Erfolg!